Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Evangelium nach Johannes im 8. Kapitel. Martin Luther überschreibt diesen Text mit der Überschrift Jesus und die Ehebrecherin. Ich glaube, die meisten von uns haben diesen Text zumindest dem Sinn nach irgendwie im Ohr und wir wollen ihn auch gleich noch hören. Dieser Text ist was Besonderes im Johannesevangelium. Es gibt ihn nur dort. Und für die, die sich für Bibelwissenschaft so ein bisschen interessieren, sei an der Stelle einmal erwähnt, dass da in manchen Übersetzungen dieser Abschnitt aus Johannes 8, Vers 1 bis 8 eher in der Fußnote steht oder eben so gekennzeichnet ist, dass er eingefügt wurde. Denn die ganz alten Handschriften, die es gibt, über die Bibel, von der Bibel, da fehlt dieser Text. Das heißt, vieles spricht dafür, dass der erst später hinzugefügt wurde. Und er wurde auch deswegen mit Sicherheit hinzugefügt, weil die Botschaft, die dieser Text vermittelt und das, was Jesus an dieser Stelle tut, einfach sehr wichtig ist. Nur historisch gibt es einige Fragezeichen an diesem Text. Für die, die das eben interessiert, das wollte ich jetzt unserer Dialogpredigt, die Sie heute hören, einmal vorwegschieben. Diese Dialogpredigt wird ein bisschen versuchen, das aufzugreifen, was vielleicht auch der Hintergrund dieses Textes ist und ein, zwei Fragen stellen. Aber hören Sie an dieser Stelle selbst.
Top, 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 dass Sie heute wieder eingeschaltet haben bei Jerusalem sei dabei, wo immer was passiert. Wir schalten jetzt in den frühen Morgenstunden zu meiner Kollegin Janine Gottlob. Janine, du bist gerade in der Tempelanlage in Jerusalem. Kannst du uns beschreiben, wie ist dort die Stimmung und was ist passiert?
Ja, danke, lieber Friedbert. Ich bin mitten in der Jerusalemer Tempelanlage. Ich habe mich den vielen Frauen und Männern angeschlossen, die schon seit Tagen diesem Jesus auf Schritt und Tritt folgen. Eigentlich hatte er sich auf dem Ölberg zurückgezogen, doch nun ist er wieder hier im Tempel. Bei der Menschenmenge, die bereits hier ist, muss sich das wie ein Lauffeuer herumgesprochen haben. Und ich muss schon sagen, dieser Jesus fasziniert mich irgendwie. Was er erzählt, das krempelt alle Gesetze um. Und wie er lebt, das stellt so viel Gewohntes auf den Kopf. Selbst unsere Gesetzlichkeiten bringt er durcheinander. Das passt natürlich den Schriftgelehrten und den Pharisäerinnen und Pharisäern überhaupt nicht. Sie warten ja nur darauf, dass dieser Jesus einen Fehler macht und sie ihn anklagen können.
Wie ich gehört habe, herrscht eine große Aufregung vor Ort. Kannst du uns sagen, was alle so in Aufregung versetzt? Ist die Stimmung schon am Kippen?
Nein, die Stimmung kippt noch nicht. Aber was ich sagen kann, die Spannung hier vor Ort, die Luft, die hier in der Luft liegt, ist zum Greifen. Gleich wird hier eine Frau mitten in die Tempelanlage geführt, die in flagranti beim Ehebruch erwischt worden sein soll. Nun steht ihre Verurteilung an.
Du betonst das so. Sie soll erwischt worden sein. Gibt es Zeugen?
Nein, eben nicht. Es gibt keine Zeugen. Und das ist aus meiner Sicht schon sehr fragwürdig. Nach meinen Informationen muss es immer mindestens zwei unabhängige Zeugen geben, die die Tat beobachtet haben. So sieht es zumindest das jüdische Gesetz vor.
Hast du Informationen darüber, was mit dem Mann ist, mit dem die Frau erwischt worden sein soll? Das Gesetz der Heiligen Schrift sieht doch vor, dass Frau und Mann des Ehebruchs verurteilt werden sollen und nicht entweder Frau oder Mann.
Ja, das ist richtig. Sogar in allen Fällen, ob nun eine verheiratete Frau oder nicht, in allen Fällen des Ehebruchs sind immer beide schuldig zu sprechen. Außer natürlich der Beischlaf wurde unter Ausübung von Gewalt vollzogen. Allerdings deutet alles auf Einvernehmlichkeit hin. Und was mit dem Mann ist, kann ich nicht sagen. Da fehlen mir Informationen. Mich haben nur bisher zwei Gerüchte erreicht. Zum einen, der Mann sei spurlos verschwunden, also untergetaucht, oder sein Todesurteil wurde sogar schon vollstreckt. Aber belegen lässt sich beides nicht.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wird dann nur die Frau dem Hohen Rat vorgeführt ohne Zeugen und ohne den Mann?
Ja, da hast du mich richtig verstanden. Ich finde das ein bisschen fragwürdig. Dazu kommt, dass es außerdem sehr ungewöhnlich ist, dass unter unserer römischen Statthalterschaft der Hohe Rat hier ein religiöses Urteil sprechen darf. Vielleicht lehne ich mich damit zu weit aus dem Fenster, aber was hier gleich passiert, ist gegen das geltende römische Recht. Außerdem hinterfrage ich den Ort der Rechtsprechung bzw. die Durchführung des zu erwartenden Urteils.
Wenn ich dich hier mal unterbrechen darf, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert sicherlich, welches Urteil zu erwarten ist.
Ja, laut Gesetz die Todesstrafe durch Steinigung. Meinen Recherchen zufolge steht im 3. Buch Mose, ein Mann schläft mit der Ehefrau eines anderen und sie werden dabei erwischt. Dann sollen beide sterben, sowohl der Mann, der mit der Frau geschlafen hat, als auch die Frau. Dann sollst du die beiden zum Tor hinausbringen und sie zu Tode steinigen.
Top, top, top. Das ist wirklich ein Urteil, das sicherlich vielen unter die Haut geht. Es erinnert an den Fall aus dem vorletzten Jahr, der auch für Aufsehen gesorgt hatte. Wenn ich mich richtig erinnere, dann sollte das Todesurteil tatsächlich vor der Stadt vollstreckt werden, so wie es das Gesetz vorsieht.
Das ist richtig. Allerdings blieben damals viele Menschen eher in der Stadt. Der Weg nach draußen, weit vor die Tore der Stadt, war den meisten doch zu lang und zu gefährlich. Weil damals eben die Zeugen nicht bei der Steinigung direkt erschienen, bekamen die Angeklagten nur 40 Peitschenhiebe und kamen noch einmal mit dem Leben davon. Heute soll es aber wohl anders sein.
Hast du eine Idee, warum es dieses Mal anders ist?
Die Pharisäerinnen und Pharisäer und die Gelehrten der Heiligen Schrift legen es immer wieder darauf an, diesem Jesus eine Falle zu stellen. Darüber berichteten wir bereits in unserer Sondersendung Jesus und das Gesetz. Aus meiner Sicht soll Jesus ganz klar provoziert werden. Denn erst, wenn er gegen das Gesetz verstößt, können seine Widersacher ihn anklagen und aus dem Weg räumen. Ich sehe, gerade jetzt wird die Frau, mir liegt noch nicht einmal ihr Vorname vor, in die Mitte des Hohen Rates geführt wird. Mit gesenktem Kopf steht sie da, die Hände hinter dem Rücken verbunden. Um sie herum stehen alle Menschen aus dem Hohen Rat. Ich gehe mal näher ran, so kann ich die Urteilsverkündigung besser verstehen.
Während unsere Journalistin Janine Gottlob sich weiter dem Geschehen nähert, um für uns live zu berichten, frage ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie würden Sie entscheiden? Verurteilen nach geltendem Recht oder Barmherzigkeit walten lassen? Kennen wir solche Situationen nicht aus unserem Leben selbst? Kann ich es einem anderen Menschen gönnen, dass ihm oder ihr Barmherzigkeit widerfährt? Sind wir nicht selbst schnell dabei, immer zuerst nach den Schuldigen zu suchen und andere zu verurteilen? Suchen wir selbst mit allen Mitteln nach Gerechtigkeit? Schaffen wir es, zu vergeben und auf Gottes Gerechtigkeit, auf Gottes Barmherzigkeit zu vertrauen? Ich bin gespannt, wie es in diesem Fall weitergeht. Ich höre, Janine ist wieder zu uns geschaltet. Janine, was passiert gerade?
Ja, es ist so, wie ich es mir gedacht habe. Einer der Pharisäer hat Jesus gefragt, was er jetzt mit dieser Ehebrecherin machen würde. Denn laut Gesetz ist sie ja nun mal schuldig. Es ist wie in einem Krimi. Jesus sitzt in einer Falle. Entweder er erweist sich nun als einer, dem das heilige Gesetz des Mose völlig egal ist, oder Jesus erweist sich als einer der Gesetzestreuen und stimmt der Vollstreckung der Steinigung zu.
Kannst du uns beschreiben, wie die Menschen auf diese Frage reagieren?
Ja, ich blicke in angespannte Gesichter hier im Tempelvorhof. Eine Frau, die ich vorhin zum Geschehen befragte, war hingegen ganz zuversichtlich. Jesus wird diese Frau nicht verurteilen, meint sie. Er hat so viele Wunder vollbracht, so viel von Gottes Barmherzigkeit erzählt, dass das einfach gut ausgehen muss. Naja, wir werden sehen. Anders wiederum sehen das die Schriftgelehrten. Auch sie wirken auf mich eher siegessicher. Einer von ihnen sagte zu Beginn, er sei sich sicher, dass Jesus selbst, ja ein Jude, er würde die Gesetze halten und einer Verurteilung zustimmen. sonst würde er sich selbst verraten und Gottes Wort in Frage stellen. Du siehst, lieber Friedbert, zwei völlig entgegengesetzte Meinungen. Die Spannung ist zum Greifen.
Wo ist Jesus jetzt? Wie wirkt er auf dich?
Jesus ist direkt im Kreise der Schriftgelehrten. Er wirkt völlig ruhig. Er schweigt immer noch. Die Schriftgelehrten stellen ihm jedes Mal aber die gleiche Frage, immer eindringlicher. Ich glaube, gleich haben sie ihn. Da knickt er ein. Er muss sich doch für eine Seite entscheiden. Hält er sich an das heilige Gesetz oder bricht er es? Aber da, was macht er denn jetzt? Jesus beugt sich vornüber, er kniet sich hin. Hebt er einen Stein auf? Nein, ich kann es nicht richtig erkennen. Er zeichnet was in den Sand. Das irritiert mich.
Kannst du näher dran gehen? Was macht Jesus da? Schreibt er die Antwort in den Sand?
Ja, ich weiß es nicht, was er schreibt. Ich kann es nicht erkennen. Aber er zeichnet oder malt Kringel, irgendetwas. Die gesetzestreuen Leute scheinen dadurch unruhig zu werden. Und sie gehen immer eindringlicher auf Jesus ein und stellen die Frage, Todesurteil oder nicht.
Top, 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 was für ein Spektakel!
Ja, ein absolut cleverer Schachzug von diesem Jesus, das muss ich schon sagen. Mit seiner völlig unerwarteten Reaktion, einfach statt einen Stein zu werfen, etwas in den Sand zu malen, weicht er selbst mit seiner Körpersprache dem Druck aus. Eben ganz friedfertig. Ich finde das einfach genial, mit dieser klugen Geste einfach der Konfrontation mit den anderen auszuweichen, ohne Worte gegen die Macht des Gesetzes. Völlig wortlos sitzt er da und zeichnet am Boden. Und jetzt erhebt er sich wieder.
Top, 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 ich bin begeistert. Was für ein Einfall, ein lautloser Moment in so einer Anspannung. Wie doch solch ein Ruhepunkt ein unerbittlich seinen Gang nehmendes Geschehen alles unterbrechen kann. Kann es noch spannender werden?
Du, guck mal, es geht noch weiter. Ich sehe, dass Jesus sich eben jetzt gerade aufrichtet. Aber ich kann schon wieder nicht erkennen, ob er jetzt einen Stein in der Hand hält. Er blickt auf jeden Fall in die Menge und sagt etwas. Er sagt, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen. Und jetzt, Friedbert, absolute Stille. Auch mir verschlägt es fast die Sprache. Kann es überhaupt einen Menschen ohne Schuld geben? Und wenn es einen Menschen ohne Schuld gibt, dann ist es doch bestimmt dieser Jesus selbst, frei von aller Schuld. Vielleicht wird er werfen. Es herrscht immer noch völlige Stille. Da. Ich höre das dumpfe Aufprallen eines Steins im Sand. Einer der Ältesten hat seinen Stein einfach fallen gelassen. Sein Stein liegt jetzt direkt vor seinen eigenen Füßen. Was jetzt? Der Älteste wendet sich von allen ab und verlässt den Tempelplatz. Ich traue meinen Augen kaum. Jetzt verlassen auch alle anderen ihre Plätze, sie lassen ihre Steine vor den Füßen fallen. Alle Pharisäer, Pharisäerinnen und Schriftgelehrten verlassen ihren Platz und gehen. Nicht ein Stein fliegt zur Frau.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was für ein bewegender Moment. Vor der Sendung dachte ich noch, können wir wirklich live von einem Ort berichten, an dem sich ein grausames Ereignis anbahnte? Dann in mir eine Art Gefühlscocktail, beeindruckt, getroffen und betroffen, beschämt, nachdenklich, voller innerem Unbehagen, irritiert, beschämt, ja erschüttert. Und nun das. Alle gehen. Kennen wir das nicht auch? Man kann durch wortloses Fortgehen, durch schweigendes Seinlassen seiner Gewalttat Schuld bekennen und die Rache einfach sein lassen. Nun sind sie weg. Meine Kollegin wird uns noch einmal zugeschaltet. Wie ist es nun vor Ort? Sind nun alle die Angeklagten wirklich gegangen?
Ja, nur noch wenige Menschen und ich sind hier vor Ort im Jerusalemer Tempelhof. Und dort, wo einst alle Umherstehenden mit dem Finger auf die Angeklagte zeigten, sind jetzt nur noch die Frau und Jesus. Sie erheben sich jetzt gerade und verabschieden sich.
Mir scheint, als hätten wir etwas verpasst?
Ja, in der Tat. Jesus fragte nämlich die Frau, wo sind denn alle? Hat dich niemand verurteilt? Dann werde auch ich dich nicht verurteilen. Geh und lad von nun an keine Schuld mehr auf dich. Ich sag doch, ich bin begeistert von diesem Jesus. Er hat das Leid der Frau im Blick gehabt. Ja, einfach sie als Mensch und hat sich auf ihre Seite gestellt und dennoch nicht das Gesetz verletzt. Und wie es ihm gelungen ist, phänomenal. Er hat die Menschen einfach daran erinnert, wer mit dem Finger auf eine Person zeigt und diese anklagt, zeigt gleichzeitig mit 3 Fingern auf sich selbst. Das hat wohl alle ins Nachdenken gebracht. Und ehrlich gesagt, bin auch ich ins Nachdenken über mein eigenes Verhalten gekommen. Auch ich, auch wir alle sitzen ja im Glashaus. Und wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Wir leben weniger als einen Steinwurf weit von unseren Nächsten entfernt. Wer gerät in die Nähe wohl meines Steinwurfs? Wen würde ich liebend gerne öffentlich bloßstellen? Oder auch die Frage, macht mich Jesu Wort so nachdenklich, dass ich ablassen kann von der bösen Lust am Bloßstellen, vom Kochen in der Gerüchteküche und von den üblen Nachreden hinter vorgehaltener Hand? Bleibt mir das vergiftete Wort und das vorschnelle Urteil im Hals stecken? Verliere ich endlich die Lust am grausamen Erwachsenenspiel, Menschen zu Opfern und zu Objekten zu machen? Und woher nehme ich überhaupt die Kompetenz, die Fähigkeit und das Recht, über die anderen endgültige Urteile zu fällen? Mit all diesen Fragen gebe ich zurück ins Studio.
Vielen Dank, Janine, für die Berichterstattung vor Ort. Wir sind nun wieder im Studio, die Sendung ist fast am Ende und es ist Zeit für das Resümee. Jesu Worte trafen die Menschen im Jerusalemer Tempelhof mitten ins Herz. Solch eine entwaffnende Wirkung des Wortes Gottes setze ich mit meinem Handeln immer wieder aus. Auch ich frage mich nun, habe ich diesen Jesus begriffen? Welchen Brocken müsste ich hier an Ort und Stelle fallen lassen? Hier im Studio, am besten in der Kirche, vor Gott? Ahne ich, dass ich selbst ein latenter Steinewerfer bin und allein auf Freispruch durch Gottes Sohn hoffen kann? Hat mich jemals ein Wort Jesu zum Rückzug bewegt? Die Einsicht, ja, die Erschütterung steht mir wohl doch bevor, dass ich eigentlich oft bereit zum Steinewerfen bin, so wie die Menschen im Tempel. Ich wünsche mir, dass sich dann ein ganzer Steinhaufen aus all den Brocken bildet, die ich vor dem Sohn Gottes fallen lasse, dem ich meine Steine aufhalse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Beitrag von Jerusalem sei dabei, wo immer was passiert. Gebe ich Ihnen noch eine Aufgabe mit für die nächste Woche. Schauen Sie doch einmal, wo und wann Sie vom Steinwurf selbst abgehalten werden, nachdem Sie das alles gehört haben.
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen in Jesus Christus. Amen.